Die Radio Wissen. Update.
Sie zwangen uns, unsere Kleidung auszuziehen und uns in den Schnee zu setzen. Sie schütteten kaltes Wasser über uns. Sie haben uns sehr schlecht und grausam behandelt.
Dieser Flüchtling berichtet, was ihm im EU-Land Ungarn passiert ist. Er ist einer von vielen, die mit der Hilfsorganisation Oxfam gesprochen haben. Die hat heute eine Studie veröffentlicht und was da drin steht, ist ziemlich schockierend. Demnach werden Flüchtlinge auf der sogenannten Balkanroute immer wieder von europäischen Polizisten und Grenzschützern geschlagen, misshandelt und ausgeraubt. Das ist heute unser erstes Thema. Ich bin Amelie Fröhlich. Guten Abend.
Update.
Sie fliehen vor Krieg und Verfolgung in ihren Heimatländern, aber wenn sie sich bis nach Europa durchgeschlagen haben, sind sie trotzdem alles andere als sicher. Das ist eine der Kernaussagen der Oxfam-Studie. Die Untersuchung dokumentiert die Erlebnisse von 140 Menschen, die in Serbien und Mazedonien gestrandet sind. Viele hatten es schon in EU-Länder geschafft, etwa nach Ungarn, Kroatien oder Bulgarien. Sie wurden aber wieder zurückgeschickt. Und alle diese Menschen berichten von brutalen Behandlungen. Man könnte jetzt zwar sagen, 140 Befragungen, das ist nicht gerade viel bei hunderttausenden Flüchtlingen, die sich auf den Weg Richtung Europa gemacht haben. Aber da wirklich alle von Gewalt sprechen, lässt das darauf schließen, dass es auch vielen anderen Flüchtlingen nicht wirklich besser ergangen ist. Dieser Mann aus Afghanistan erzählt, was er in Bulgarien erlebt hat.
Die Polizei in Bulgarien hat uns so schlecht behandelt. Solange wir leben, werden wir das nicht vergessen. Sie haben uns in einen Käfig gesetzt und uns 3 Tage lang nichts zu essen gegeben. Sie haben uns brutal geschlagen, sie haben uns sogar mit Elektroschocks gequält.
Auch Bulgarien ist Mitglied der EU und wurde vor kurzem sogar noch von EU-Ratspräsident Donald Tusk ausdrücklich gelobt. Bulgarien sei, so Tusk wörtlich, das beste Beispiel, wie unsere Grenzen zu schützen seien. Oxfam hat für die Untersuchung mit 2 anderen Organisationen entlang der Balkanroute zusammengearbeitet und so auch von vielen illegalen Sammelausweisungen erfahren. In Serbien etwa soll einer Gruppe von Flüchtlingen gesagt worden sein, dass sie zu einem Aufnahmezentrum gebracht werden. Stattdessen setzten Polizisten die Gruppe mit kleinen Kindern in einem Wald in der Nähe zu Bulgarien ab, mitten in der Nacht bei um die 0 Grad. Etwas Ähnliches ist auch diesem Mann passiert. Er hatte es schon bis nach Kroatien geschafft und wollte da Asyl beantragen. Seiner Aussage nach haben Sicherheitskräfte ihm gesagt, dass sie ihn in ein Camp bringen, aber das sei gelogen gewesen.
They said, okay, we will send you to the camp. And they lied to me. They bring paper. They said, send on this paper, we send you to the camp. And they deport me back to Serbia. And they beat me. They get porn from me and everything.
Der Flüchtling berichtet, dass er dazu gebracht wurde, einen Zettel zu unterschreiben und dass er dann nach Serbien zurückgeschickt wurde. Er sei geschlagen worden und ihm sei sein Telefon und alles andere abgenommen worden. Ein Oxfam-Sprecher aus Deutschland erklärte, Menschen, die häufig vor unfassbarer Gewalt in ihrer Heimat fliehen, erfahren hier in Europa erneut brutale Gewalt. Das sei schockierend und beschämend.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Auch im Netz wird über die Situation an der Balkanroute diskutiert. In den Kommentaren zum Weltartikel über den Oxfam-Bericht erklärt sich Ma.F. die Vorfälle so. Auch den Menschen zum Beispiel in Bulgarien geht es nun nicht gerade herausragend gut. Nun treffen sie auf Flüchtlinge. Armut trifft auf Armut. Das Ergebnis ist klar. MK schreibt, deshalb muss die EU zusammen mit der UN Flüchtlingslager in Syrien und in den benachbarten Ländern bauen und die vorhandenen ausbauen. Es kann nicht sein, dass die Menschen sich auf diesen gefährlichen Weg machen. Mit Flüchtlingslagern vor Ort gibt es ein Dach über dem Kopf, Essen und medizinische Versorgung. Das ist völlig ausreichend, bis der Krieg vorbei ist. Und dann haben die Flüchtlinge auch keinen weiten Weg zum Wiederaufbau der Heimat. Viele, wie zum Beispiel Charles E., zweifeln den Oxfam-Bericht an. Er sieht darin, Zitat, nichts als unbelegbare Behauptungen einer Lobbyorganisation. Auf Zeit Online schreibt Rob Schubert, in den Lagern und Grenzgebieten herrscht zum Teil echtes Chaos und da ist Gewalt auf beiden Seiten normal. Das ist bedauerlich und sicherlich beklagenswert, aber eben auch normal. Daraus so einen Hype konstruieren zu wollen, nützt niemandem, allenfalls der Medienpräsenz dieser NGO. St. Expeditus beklagt, Europa ist längst zu einem riesigen Guantanamo verkommen. Während aber dort Terrorverdächtige festgehalten werden, sind es in Europa die Opfer von Terror und Krieg.
Was sonst noch wichtig war?
Syriens Außenminister hat sich zum mutmaßlichen Giftgasangriff in der Region Idlib geäußert und jegliche Verantwortung seiner Regierung zurückgewiesen.
Ich bestätige erneut, dass die syrische Armee niemals solche Chemiewaffen eingesetzt hat und niemals einsetzen wird. Weder gegen unser Volk, unsere Kinder, noch gegen Terroristen.
Der syrische Außenminister bestätigte zwar, dass es einen Vorfall mit Giftgas gegeben hat. Nach seiner Darstellung kam das aber aus einem Lager der Rebellen, das bei einem Luftangriff der syrischen Armee getroffen wurde. Der Westen macht dagegen die syrische Führung für den mutmaßlichen Giftgasangriff verantwortlich. Luxemburgs Außenminister Jean Asselborn etwa hält die Darstellung von Syrien für nicht glaubwürdig.
Also es gibt viele Indizien, das muss man klar sagen, dass das syrische Regime verantwortlich ist. Gasattacken, die kamen, das ist offenkundig aus der Luft. Wer hat Flugzeuge, das ist das Regime.
Dass in Syrien Giftgas verbreitet wurde, ist der Türkei zufolge bewiesen. Und zwar durch eine Autopsie von 3 Opfern. Sie waren verletzt zur Versorgung in die Türkei gebracht worden und dort gestorben. Beim Angriff in der syrischen Provinz Idlib vor 2 Tagen sollen nach Angaben von Aktivisten mehr als 80 Menschen getötet worden sein. In St. Petersburg haben russische Ermittler 3 Tage nach dem U-Bahn-Anschlag einen weiteren Sprengsatz gefunden und entschärft. Er war in einer Wohnung in St. Petersburg deponiert und soll der 2. Bombe ähneln, die bei dem Anschlag auf die U-Bahn nicht explodiert war. Mehrere Verdächtige wurden festgenommen. Sie stehen im Verdacht, Komplizen des 22-Jährigen aus Kirgisistan zu sein, der von den Behörden als Attentäter identifiziert wurde. Bei dem Selbstmordanschlag starben 14 Menschen, etwa 50 wurden verletzt.
Urlaub machen und telefonieren ohne schlechten Gewissen, das wird sehr schnell gehen.
Mit sehr schnell meint der österreichische Grünen-Politiker Michel Raimond den 15. Juni. Denn dann sollen die Zusatzgebühren fürs Telefonieren und Surfen im Ausland in gewissen Grenzen wegfallen, rechtzeitig zum Sommerurlaub. Das Europaparlament hat heute die bisher geltenden Roaming-Gebühren endgültig gekippt. Komplett abgeschafft sind die Zusatzkosten damit aber nicht. In Zukunft bekommt jeder Handynutzer ein gewisses Freikontingent zum Telefonieren und Surfen im Urlaub. Wie groß das ist, legt jeder Anbieter selbst fest. Überschreitet der Nutzer das Freikontingent, dann fallen wieder zusätzliche Kosten an. Der Grünen-Politiker Raimond betont:
Ein komplettes Wir benehmen uns 3 Monate lang in Spanien so wie in Deutschland mit einem deutschen Handy wird es in absehbarer Zeit nicht geben.
In der Türkei ist ein ehemaliger Fußball-Bundesliga-Profi verurteilt worden wegen Terrorpropaganda. Ein Gericht verurteilte den 27-jährigen Deniz Naki zu 1,5 Jahren auf Bewährung. Ihm wird vorgeworfen, auf Facebook und Twitter Werbung für die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK gemacht zu haben. Naki hatte unter anderem das Vorgehen des türkischen Militärs im kurdisch geprägten Südosten des Landes kritisiert. Im November war der ehemalige Spieler vom FC St. Pauli noch freigesprochen. Worden. Ein Staatsanwalt hatte aber Widerspruch eingelegt. Naki kann seine Verurteilung heute nicht verstehen.
Ich bin sehr enttäuscht, denn bei der ersten Verhandlung bin ich noch freigesprochen worden. Mit so einem Urteil herauszukommen, macht mich sehr traurig. Ich hatte immer nur eine Friedensbotschaft weitergegeben und gesagt, dass ich gegen den Krieg bin.
Naki überlegt jetzt, gegen das Urteil vorzugehen. Sein Anwalt sieht allerdings die Unabhängigkeit der Gerichte in der Türkei nicht mehr gewährleistet.
Was noch wichtig wird.
Zum ersten Mal treffen heute die Staatschefs der beiden größten Wirtschaftsnationen aufeinander. US-Präsident Donald Trump hat seinen chinesischen Amtskollegen Xi Jinping in seine Privatunterkunft nach Florida eingeladen. Es stehen heikle Themen auf dem Programm, zum Beispiel der Umgang mit Nordkorea. Das Land steht wegen seines Atomprogramms in der Kritik und hat gerade wieder mit einem neuen Raketentest provoziert. Die USA wollen, dass China mehr Einfluss auf Nordkorea nimmt. Weiteres Thema des Treffens in Florida sind die schwierigen Wirtschaftsbeziehungen. Die USA werfen China einen unfairen Handel vor. Eberhard Sandschneider ist Ostasien-Experte an der Freien Universität Berlin und er hat im Interview mit dem Deutschlandfunk gesagt, dass das Treffen auch wichtig für den Rest der Welt sein könnte.
Das wird eine der großen, entscheidenden bilateralen Beziehungen des 21. Jahrhunderts sein. Die Frage, wie gehen die USA, die bisherige Supermacht, und China, die kommende Supermacht, miteinander um? Und das Treffen könnte klare Signale setzen, was die Welt und damit auch der Westen hier erwarten hat.
Und sonst in der Welt?
Nach dem Erdrutsch und den Überschwemmungen am Wochenende in Kolumbien ist die Zahl der Toten gestiegen. Laut Rechtsmedizin wurden mittlerweile mehr als 300 Opfer geborgen. Weitere 300 Menschen werden noch vermisst. Durch den Erdrutsch und Überschwemmungen waren viele Häuser zerstört worden. Viele Bewohner wurden im Schlaf überrascht. Die kolumbianischen Behörden wollen jetzt herausfinden, ob die Häuser stabil genug gebaut waren und ob Beamte gut genug auf den Umgang mit Naturkatastrophen vorbereitet waren. Behörden und Experten hatten seit Jahren vor Überflutungen gewarnt, weil es in der Region viele Flüsse gibt und der Boden wegen massiver Abholzung nicht mehr so viel Wasser aufnehmen kann. Adolf Hitler zum Ausmalen für Kinder. Das wird es jetzt doch nicht geben. Eine niederländische Firma hat 2 Kindermalbuchausgaben zurückgezogen. In den Büchern konnten die Kinder Fußballmotive oder Schlösser ausmalen, aber auch Adolf Hitler. Der macht auf der Abbildung gerade den Hitlergruß und hat eine Armbinde mit einem Hakenkreuz um. Mehrere Kunden hatten das Bild auf der Facebook-Seite des Unternehmens veröffentlicht. Die Firma hat sich für diesen Fauxpas entschuldigt und will untersuchen, wie die Hitler-Motive in das Malbuch gelangt sind. Kunden, die es schon gekauft haben, sollen ihr Geld zurückbekommen. Das legendäre Fußballstadion Maracanã in Brasilien wird in Zukunft von einer französischen Firma verwaltet. Brasilianischen Medien zufolge hat eine französische Sportrechteagentur versprochen, dort bis 2048 eine Summe von 18 Millionen Euro zu investieren. Morgen soll der Vertrag unterschrieben werden. Das Stadion ist nach der Fußball-WM 2014 und den Olympischen Spielen 2016 ziemlich heruntergekommen. Weil unklar war, wer für was zuständig ist, wurden viele Reparaturen nicht gemacht. Eigentlich sollte ein brasilianischer Immobilienkonzern das Stadion verwalten. Der ist allerdings in einen großen Schmiergeldskandal verwickelt und hatte die Verwaltung deswegen abgegeben. Seitdem wurden Rechnungen für Strom, Wasser und Aufseher nicht bezahlt. Außerdem liegt Müll herum und der Rasen und tausende Sitzplätze sind kaputt.
Wissensnachrichten.
Rauchen ist ungesund, trotzdem wird weltweit immer noch gequalmt. Wie weit verbreitet Rauchen ist, dazu gibt es eine aktuelle Studie und die hat sich Anne Präger aus den Wissensnachrichten angesehen. Anne, wie viele Menschen rauchen denn weltweit?
Fast jeder Sechste, 15,3% der gesamten Weltbevölkerung.
Ist das viel?
Das kommt drauf an, wie man das sieht. Also vor 25 Jahren, 1990, da lag der Anteil der Raucher noch um etwa ein Drittel höher. Aus gesundheitlicher Sicht sind das also gute Nachrichten.
Aber, das klingt nach einem Aber.
Ja, absolut gesehen ist es nicht so, als ob sich die Tabakindustrie Sorgen machen müsste, weil es nämlich insgesamt heute mehr Raucher auf der Welt gibt als vor 25 Jahren. Einfach deswegen, weil die Weltbevölkerung wächst. Nämlich inzwischen 933 Millionen Menschen, die täglich rauchen. Diese Zahlen haben jetzt Forscher im Fachmagazin The Lancet veröffentlicht.
Fast 1 Milliarde Raucher. Wo leben denn die meisten?
Also männliche Raucher leben vor allem in Ländern mit einem mittleren Entwicklungsstand, zum Beispiel in China oder in Indien und Indonesien. Raucherinnen leben dagegen eher in reichen Ländern, zum Beispiel die meisten in den USA. Aber man muss sagen, auch Deutschland schafft es mit 16 Millionen Menschen, die täglich rauchen, in die globale Top 10.
Und das hat was für Folgen?
Tödlicher. Also Rauchen ist global gesehen die zweithäufigste Todesursache und das bedeutet, dass weltweit jeder 10. Mensch an den Folgen des Rauchens stirbt. Und bei uns, wo eben überdurchschnittlich viele Menschen rauchen, da ist es jeder 7.
Anderes Thema. In den USA haben Forscher den Einfluss der Hautfarbe von Schülern und Lehrern auf den Schulerfolg untersucht.
Und dabei haben Forscher von der Johns Hopkins Universität Folgendes herausgefunden. Schwarze Schüler schließen eher die Highschool ab, wenn sie in ihrer Grundschulzeit wenigstens einen schwarzen Lehrer hatten. Wenn ein schwarzer Schüler zwischen der 3. und der 5. Klasse mindestens einen schwarzen Lehrer hatte, dann sinkt die Wahrscheinlichkeit, dass der Schüler die Schule vorzeitig abbricht, um 30%. Und bei den schwarzen Schülern aus einkommensschwachen Familien sank es sogar um 39%. Laut der Studie reicht es schon, wenn ein schwarzer Schüler nur ein Jahr lang einen schwarzen Lehrer hatte, um langfristig bessere Noten zu erzielen. Und die Forscher haben das rausgefunden, indem sie 4 Jahre lang die Schulleistung von etwa 100.000 schwarzen Schülern in North Carolina beobachtet haben.
Und haben die Forscher eine Erklärung für ihre Erkenntnisse?
Also sie gehen davon aus, dass es was mit Vorbildfunktion der Lehrer für die Schüler zu tun hat. Und frühere Studien haben offenbar gezeigt, dass schwarze Lehrer eher als weiße Lehrer den schwarzen Schülern was zutrauen.
Zum Schluss tauchen wir ab ins Meer. Seesterne sind eigentlich echte Sympathieträger, aber es gibt auch welche, die Korallenriffe kahlfressen.
Nämlich Dornenkronenseesterne. Die ernähren sich von Steinkorallen und fallen zum Beispiel zu Abertausenden über Riffe her, zum Beispiel über das Great Barrier Reef in Australien. Die Riffe brauchen danach Jahre, um sich von so einem Angriff zu erholen.
Und kann man dagegen was tun?
Ja, australische Forscher wollen den Dornenkronenseesternen jetzt eine Falle stellen. Und auf die Idee dazu sind sie gekommen, als sie untersucht haben, welche Proteine und Botenstoffe die Tiere ins Wasser geben. Darunter ist zum Beispiel ein Versammlungsprotein. Wenn das im Wasser ist, dann bewegen sich die Seesterne in Richtung dieses Botenstoffs. Und diesen Effekt wollen die Forscher ausnutzen und mit dem Botenstoff dann die Seesterne gezielt anlocken, um sie dann nachher abzusammeln und zu beseitigen. Bis jetzt ist es so, dass diese Dornenkronenseesterne zum Teil einzeln von Tauchern mit Giftspritzen getötet werden.
Vielen Dank, Anne Preger aus den Wissensnachrichten.
Wetter.
Der Abend ist fast überall bewölkt. In den Alpen und im Nordosten kann auch mal Regen runterkommen. In der Nacht sinken die Temperaturen auf 8 bis minus 1 Grad. Morgen ähnlich grau wie heute. Die Höchstwerte liegen zwischen 9 und 14 Grad. Im Südwesten hat aber auch mal die Sonne eine Chance und da sind bis zu 17 Grad drin.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr. Und als Podcast auf deradiowissen.de.